Einen wunderschönen guten Morgen zusammen. Mein Name ist Manuel Fritsch. Ihr hört den Spielbox-Podcast. Natürlich, wie könnte es anders sein? Auch zum Jahresende mit unserem geliebten Chefredakteur Andreas Becker. Schönen guten Morgen.
Ja, guten Tag allerseits. Und hallo Manu. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Das trifft sich ja. Dann können wir zusammen podcasten.
Sehr schön. Hey, ich habe gerade 2 Stündchen Zeit. Wie wär's?
Sensationell. Ja, dann lass mal loslegen. Mit der letzten Folge des Jahres 2024. Viele von euch werden sie vielleicht erst 2025 hören, wenn wieder ein bisschen mehr Luft im privaten Alltag ist. Also von daher wünschen wir all denen, die es noch 2024 hören, einen guten Rutsch. Und allen anderen wünschen wir frohes Neues. Schön, dass ihr wieder dabei seid und uns zuhört, wie wir unsere Gedanken über die Welt der Spiele hier ein bisschen entfalten und uns ein bisschen treiben lassen in unseren Plaudereien. Worüber wollen wir denn heute plaudern?
Wir haben natürlich wie immer ein paar aktuelle News ausgegraben, auch in Bezug nehmend auf die letzte Folge. Und wir haben 2 Interviewgäste heute, Christian Beiersdorf und Tomasz Holek. Viel Spaß.
Ja, reden wir doch nochmal über die Zölle, die wir letztes Mal schon aufgegriffen hatten. Kurze Erinnerung, Donald Trump, nächster Präsident der Vereinigten Staaten, ab 20. Januar wird er das Land dann regieren, möchte die Zölle Richtung China dramatisch erhöhen, bis zu 80%. Und es würde halt auch die Brettspielindustrie oder die Brettspielbranche in den USA hart treffen, weil die fast ausschließlich in China produzieren. Und da hast du noch was gefunden, ne? Vielleicht kannst du uns da nochmal...
Genau, da hatten wir ja letzte Folge schon ausführlich drüber geredet, was das bedeutet, dass das für neue Spiele in Kraft treten wird, ist ja wahrscheinlich relativ klar, dass dann die Spiele in den Läden teurer werden oder auch wenn ihr sie online bestellt, vor allem natürlich für USA-Kunden und Kundinnen. Aber eine Sache, die euch auch betreffen könnte, könnte sein, dass Kickstarter-Aktionen, die man bereits bezahlt hat, also das ist ja kein Kauf, den man da tätigt bei Kickstarter oder auch eben bei Gameforge und wie sie alle heißen, sondern das sind ja Investitionen sozusagen in ein zukünftiges Projekt. Also ihr kennt natürlich die großen Geschichten wie Gloomhaven und Co. Und dort hat auch Isaac Childress, der Autor von diesen Spielen, gerade eine neue Aktion laufen. Und der hat sich dann auch an seine 35.000 laufenden Backer, so nennt man ja die SupporterInnen dort, gewandt und hat gesagt, er weiß einfach nicht, was passiert. Also natürlich gibt es immer eine Klausel, dass die Transportkosten unterschiedlich hoch ausfallen können, je nachdem, aus welchem Land man bestellt, weil man ja nicht weiß, wie sich so Transportgeschichten verhalten. Haben wir ja gelernt, als der Suezkanal zu war, wurden auf einmal die Transportkosten so enorm hoch. Aber die Zölle sind jetzt eben ein weiterer Unsicherheitsfaktor. Und es könnte passieren, dass man vor allem wahrscheinlich als USA-Kunde und Kundin dort eine Sache unterstützt. Man denkt, man hat jetzt schon die $120 in einen Kickstarter gesteckt und dann bekommt man dieses Spiel dann auch, wenn es irgendwann fertig ist. Aber das lässt sich jetzt natürlich jetzt zu diesem Zeitpunkt Ende Dezember vor Amtsantritt noch nicht so richtig sagen, was das jetzt dann für diese Sachen bedeutet, weil wenn sie dann wirklich produziert und fertig sind und dann aus China geliefert werden, könnte es natürlich sein, dass dann auf die ganzen 35.000 Kickstarter von Isaac Childress jetzt auch dann zusätzliche Kosten. Das ist natürlich super unangenehm, wenn du ein Projekt gestartet hast, du hast da schon Geld eingesammelt und dann musst du alle nochmal anschreiben und sagen, ja, wir brauchen doch mehr Geld, weil die Zölle höher gegangen sind. Das kann natürlich dir auch so ein bisschen das Projektgenick brechen, weil du hast ja keinen Kaufvertrag abgeschlossen. Du könntest dann in dem Fall wahrscheinlich sogar wieder zurücktreten, weil die Kosten nicht klar kommuniziert wurden. Also auch da wieder anbahnende Kopfschmerzen für die Brettspielbranche, diesmal auf Kickstarter.
Ja, und gerade Kickstarter kann es eben auch deswegen treffen, weil jetzt zwar finanziert, aber bis es dann realisiert ist und das Fulfillment, wie es so schön heißt, erledigt werden kann, vergehen ja immer noch ein paar Wochen, wenn nicht gar Monate. Das heißt, dann werden die Tarife oder die Zölle auf Englisch Tariff wohl da sein, wenn sie denn wirklich kommen. Das ist ja immer noch so ein bisschen ungewiss, aber es scheint doch sehr wahrscheinlich, dass Donald Trump China da erstmal auf jeden Fall arg ärgern will. Von daher wird da wohl auf jeden Fall was passieren. Ja, das bleibt spannend, wird uns im kommenden Jahr sicherlich nochmal deutlich beschäftigen. Und letztes Mal hattest du schon gesagt, ein Newsblog, ohne dass wir uns mit der Embracer Group, zu der ja noch Asmodee gehört, beziehungsweise auch Zukunft gehören wird, dann aber als eigenständige Firma ab März kommenden Jahres wohl. Denn Asmodee hat Geld von der Mutter bekommen und das freut uns ja erstmal, nämlich 400 Millionen Euro. in der Absicht, unter anderem den Schuldenberg, den Asmodee aufgebürdet bekommen hat, um eine Umschuldung bei Embracer, über das haben wir alles berichtet, zu stemmen. Und aber, um ein altes Muster wieder aufzugreifen, Asmodee soll nämlich in Zukunft wieder auf Einkaufstour gehen. Und Asmodee, so wie wir es heute kennen, ist ja eigentlich schon ein zusammengekauftes Gemischtwaren-Konglomerat aus verschiedensten Spieleverlagen vertrieben und was es nicht sonst noch alles gibt. Die Boardgame Arena gehört mittlerweile dazu. Mit Gamegenic machen sie so Spielzubehör, dass du Aufbewahrungsboxen für Trading Card Games hast oder für andere Spiele, dass du deine Spiele also edler ausstatten kannst. Und 300 Millionen Euro sollen, nachdem, wie ich es verstanden habe, halt in die Schuldentilgung fließen und nochmal 100 Millionen auf die Tische gelegt werden, um sich ein paar Verlage einzuverleiben und andere Partner, unter anderem um halt Vertriebsstrukturen in Ländern, in denen Asmodee bis jetzt noch nicht so stark ist, zu ermöglichen. Und wie Thomas Kogler, der jetzige CEO von Asmodee, gesagt hat, eben um eventuell Partner zu akquirieren, mit denen man eh schon eng zusammenarbeite, so stand es jedenfalls in der Zusammenfassung bei Board Game Wire von Mike Didymus True, von dem wir ja gerne hier die News aufgreifen und auch nach Deutschland bringen. Das, finde ich, wird dann schon sehr spannend, weil wer soll da doch eigentlich übrig sein, an dem man sich bedienen kann? Also entweder gibt es ja nur noch sehr große Player, ich sag mal so kleinere deutsche Verlage, die eh nur lokalisieren, da wird Asmodee ja gar kein Interesse dran haben, weil sie wollen ja ihr Portfolio wahrscheinlich mit spektakulären guten Titeln erweitern, die dauerhaft hohe Umsätze generieren, so wie sie es, als sie Days of Wonder mit Zug um Zug gekauft haben, vorhatten, oder als sie das die Catan Studios in den USA gekauft haben, um eben Catan zu haben und so weiter. Wird spannend, ein enger Partner in Deutschland, den sie haben, für den sie den Vertrieb exklusiv machen oder machen, ist ja Hans im Glück. Kann ich mir aber überhaupt gar nicht vorstellen, dass Hans im Glück als Studio aufgehen würde, im großen Asmodee, ne? Mhm. Aber andererseits hätte ich mir bei Lookout auch nicht vorstellen können und sie sind's auch.
Tja.
Oder vielleicht Cocktail Games aus Frankreich. Da haben sie ja schon den Exklusivvertrieb für Deutschland zumindest übernommen und Cocktail scheint in Frankreich auch noch unabhängig zu sein. Da gibt es ja zwei großen Player, einmal Asmodee und auch die Hachette Group, eigentlich ja ein großer Buchverlag mit weltweiten Dependancen, aber da sind mittlerweile auch viele Spiele-Studios zusammengefasst, wie zum Beispiel Studio Asch, die uns, ich glaube, Iki gebracht haben, oder jetzt das Media Ethos, die neue Flagge für Majesty, Sorry, We Are French, Firefox und all sowas. Gigamic ist da zusammengefasst schon unter Hachette, unter der Hachette Group. Also so viele ganz Unabhängige gibt es in Frankreich gar nicht mehr. Hm. Bin mal gespannt, was da dann nächstes Jahr so auf der Einkaufsliste von Asmodee steht und in welche Richtung sie dann auch wachsen. Wird, glaube ich, auch spannend 2025.
Ja, auf jeden Fall. Aber wie du schon gesagt hast, man sieht gar nicht mehr so richtig, wo noch Shoppingpotenzial herrscht, gell?
Ja, aber vielleicht haben wir da auch nur die beiden großen Märkte. Ich glaube, Italien gibt es ja zum Beispiel auch noch sehr viel unabhängige, kleinere Verlage. Mhm. Und ich glaube auch, Italien ist noch so ein, man sagt so ein anspruchsvoller Markt, was das Verbreiten von Spielen angeht. Aber ich glaube, da gibt es auch noch große Wachstumspotenziale.
Ja.
Und Spanien hat natürlich eine sehr virale Spieleverlagsszene in den letzten Jahren entwickelt. Da ist auch sehr, sehr viel entstanden. Und auch einige größere Player, die weltweit agieren, wie die wir. Mhm. Aber in deren Schatten halt auch sehr viele kleinere Verlage und Kleinstverlage, die ja dann vielleicht auch einen ein oder anderen Titel haben, den man bei Asmodee interessant findet. Also sie kaufen ja nicht willkürlich, sondern wirklich da, wo sie große Marken mit Potenzial erkennen. Mhm. Die wollen sie haben. Tja, lassen wir uns überraschen. Das werden wir nächstes Jahr dann bestimmt öfter nochmal aufpieksen. Vielleicht geht's ja dann gleich im Januar los mit den ersten Gerüchten, was wo gekauft werden könnte.
Es wird nicht an uns vorbeigehen, auf jeden Fall. Ihr hört es hier auf jeden Fall. Sehr schön. Gut, so viel zu den News.
Ja, bleiben wir doch mal so nicht wirtschaftlich und politisch, oder doch bleiben wir mal politisch. Wir hatten in der letzten Folge schon erwähnt, die Jury hatte in Berlin zum parlamentarischen Spieleabend geladen. Da sind auch mehrere Abgeordnete aus verschiedenen Parteien gekommen und haben sich von der Jury mal zeigen lassen, was Spiel alles kann, wie gut Spiel ist. Aber die Jury ist ja nicht der einzige Akteur in der Branche. Es gibt ja den Branchenverband Spieleverlage e.V. und eben auch die sehr aktive Rege Satz, die Spieleautorenzunft, die sich dafür einsetzen, dass Politik das Thema Gesellschaftsspiel anders auf dem Schirm hat als bisher und eventuell es stärker fördert. Und jetzt gab es in diesem Monat noch einen offenen Brief von der Satz an die Kulturstaatsministerin Claudia Roth mit eben diesen Forderungen. Aber was da genau hintersteckt, das wollten wir mal von Christian Beiersdorf wissen, einem Urgestein der Satz. Und ich nenne ihn immer gerne den Cheflobbyisten der Satz, weil er für die politische Kommunikation in der Autorenzunft verantwortlich ist und da auch viele Bande schon geknüpft hat Richtung Berlin in die Politik hinein. Und mit ihm haben wir uns mal darüber unterhalten, weshalb er diesen offenen Brief geschrieben hat und was eigentlich noch so die politischen Ziele der Satz sind. Das sollte er uns mal erklären und das könnt ihr jetzt hören. Viel Spaß dabei. Hallo Christian, schön, dass du bei uns im Podcast bist. Du bist ja just in Berlin gewesen, hast du uns mitgeteilt, warst dort auf dem SPD-Kulturempfang. Hattest du denn da auch die Gelegenheit, im politischen Berlin das Thema Spiel bzw. Spielen nochmal an wichtiger und prominenter Stelle unterzubringen und ein bisschen Werbung für deine Ideen zu machen?
Ja, sehr am Rande. Also diese Veranstaltungen sind ja immer dann so, dass man versucht, mit verschiedensten Teilnehmern einfach so im Gespräch nebenbei einfach in Kontakt zu kommen und da nochmal also einfach auch die seine Themen zu platzieren. Und das ist mir in der Tat gelungen, auch wenn es momentan natürlich alle völlig andere Sorgen haben. Mhm. Entweder schaffen sie es überhaupt noch in den Bundestag zu kommen, weil sie einen schlechten Listenplatz haben. Bei einigen ist es dann eigentlich schon klar, weil der Platz so schlecht ist oder weil es insgesamt auch der Bundestag verkleinert wird. Also da gibt es gerade sehr viele Sorgen und andere Probleme. Also die Thematik dort insgesamt war anders gelagert, aber am Rande auch ein paar neue, interessante, neue Kontakte auch bekommen. Also das ist, insofern ist das, diese Veranstaltungen haben schon immer auch, ist sinnvoll, daran teilzunehmen.
Wie bist du denn da hingekommen? Also das hängt ja sicherlich auch mit deinem aktuellen...
ja klar, also wenn man du bist halt einfach eingeladen. Also es kommt halt automatisch eine Einladung durch die Tätigkeit für die Satz, also die Lobbytätigkeit also für die Satz. Weil da, also mit bin ich auch schon. Der Helge Lind war ja zum Beispiel auch da bei diesem Podiumsdiskussion in Essen zum Kulturgutspiel. War er mit auch auf dem Podium und seitdem bin ich mit ihm also auch in Kontakt. Jetzt haben wir ja die Freude, dass also mit dem Thema Bibliotheksstadt, Tantieme, Spielearchiv etc. Nationalbibliothek, ja, nein, gehen wir jetzt in die dritte Legislaturperiode. Ja, nun ein Thema, was uns seit 10 Jahren beschäftigt und letzten Legislaturperiode gescheitert ist, weil den Antrag die FDP gestellt hat und Oppositionsanträge werden so ziemlich grundsätzlich weggebügelt. Und in der jetzigen ist es halt, hat sich die ganze Geschichte sehr verzögert und ist am Schluss noch, hatten eigentlich im Juni eine ganz gute Lösung, dass eines der beiden Spielarchive, Altenburg oder Nürnberg, das dann auf freiwilliger Basis, also ohne Pflichtabgabe wie bei Büchern an die Nationalbibliothek, dass die das übernehmen und deren Datenbank dann eben auch von der VG Wort für die Ermittlung der Bibliothekstantieme genutzt wird. Und die beiden Archive haben dann in Berlin bei BKM, also Bundesbeauftragte für Kultur und Medien da, also bei den entsprechenden Referat dort präsentiert und ihre Vorstellungen und auch natürlich auch Kosten, Budget und so weiter, das alles mit präsentiert. Und dann versank es in den Flugladen von BKM. Sie sind uns leider nicht sehr freundlich gesinnt, muss man, glaube ich, so ganz offen und klar sagen. So wie die Nationalbibliothek sich weigert, wollen sie eigentlich für uns überhaupt kein Geld ausgeben. Sie wissen ja, dass die Budgetlage, Haushaltslage und ja, vielleicht so können wir so für 1-2 Jahre da mal eine Stelle finanzieren als Projektförderung, aber mehr auch nicht.
Hast du das Gefühl, die stellen sich quer nur wegen dem Budget, weil man dann einfach noch ein weiteres Themengebiet bedienen müsste und dafür Geld und Personal und so braucht? Oder siehst du da andere Gründe? Ich meine, man könnte diese Aufgabe ja zum Beispiel auch delegieren oder so. Es gibt ja in Altenburg, hast du ja schon angesprochen, jetzt auch eine Idee, da eine Sammlung aufzubauen. Könnte man das nicht miteinander verbinden?
Ja, ja, klar. Also das war ja dann im Juni diese Kompromisslösung. Wir waren da eingeladen zum sogenannten Berichterstattergespräch. Da waren also dann die drei, also Ampelfraktionen da, die Verantwortlichen da. Da war die Nationalbibliothek da, da war BKM da, da war VG Wort da und wir. Und da ist dann diese praktisch Kompromisslösung ja dann entstanden. Nein, der Hauptgrund, Budget und Haushalt ist immer, das sind immer so die Totschlagargumente, die passen immer. Geht im Grunde um das Kulturverständnis, was sie haben und das, was sich eben auch ausdrückt, so wie es die Nationalbibliothek ja formuliert und wo wir jetzt gerade ja letzte Woche diesen offenen Brief noch an die Claudia Roth geschickt haben, wo sie Spiele als Akzidenzen, die lediglich dem häuslichen und privaten Vergnügen dienen, bezeichnen. Und das eigentlich ist das ja mal einfach eine Unverschämtheit. Also wir haben es freundlich Abwertung genannt, aber man müsste es eigentlich noch viel klarer irgendwo adressieren, weil wenn man mal einfach vom Begriff Akzidenz ausgeht, vom Ursprung her als nicht wesentlich und dann sich näher anguckt, als was werden Akzidenzen bezeichnet, nämlich irgendwelche ja Privat- und Geschäftsdrucksachen ohne Verlag, also ob das jetzt Briefe, Kinokarten, Speisekarten oder sonst irgend so ein Zeug ist. Und damit also jetzt die Spiele und vor allen Dingen auch die keinen Verlag haben. Ja. Wir haben eine Verlagslandschaft von über 180 Spieleverlagen in Deutschland. Wir haben eins der ältesten Kulturgüter dieser Welt. Und dann werden diese Spiele als Akzidenzen, die lediglich dem häuslichen und privaten Vergnügen dienen, bezeichnet. Also mir geht da jedes Mal das Messer in der Tasche auf.
Ja. Vor allem, wenn man bedenkt, dass die Lobbyarbeit vom Game, was die Videospielwelt betrifft, da sehr viel stärker auch schon etabliert ist und sehr viel besser angekommen ist und auch Videospiele, Computerspiele und digitale Medien eben als Kulturgut angesehen werden. Gab es da eigentlich mal Bestreben, das irgendwie zusammenzuführen? Weil wie gesagt, der Game hat halt wahnsinnig viel Geld. Es ist so ein Verband, der dann halt für die digitale Branche zuständig ist. Und im Endeffekt machst du ja mit der SAZ oder ihr sowas ja dann im Endeffekt auch versucht, über Lobbyarbeit, durch Präsenz, durch Kontakte da irgendwie reinzukommen. Gibt es da Bestrebungen oder Ideen, das vielleicht irgendwie zusammenzuführen und die Synergien zu nutzen? Weil ich meine, im Endeffekt geht es ums Kulturgutspiel, ob es jetzt digital oder analog ist.
Das ist richtig. Ich hatte da mal Kontakte, aber man muss einfach sagen, die Branchen sind so unterschiedlich, dass man natürlich könnte man irgendwo auf bestimmten Ebenen auch zusammenarbeiten. Überhaupt keine Frage. Aber das wäre dann eher, denke ich, dann auch auf Ebene dann, also vom Spieleverlage e.V., dann die richtige Ansprechpartner, weil im Bundesverband Game sind ja lauter Entwicklerstudios und Firmen drin.
Wir haben ja nicht die Autoren selbst
genommen. Die Autoren selbst, weil die meistens angestellt sind und dort in Teams in diesen Verlagen oder Firmen, Entwicklungsfirmen arbeiten. Ja, das ist sowohl von der Entstehung der Werke als auch nachher vom Vertrieb und so weiter. Es ist eine völlig andere Welt. Aber eins haben machen sie fantastisch. Sie haben gemerkt, sie müssen aus dem Schmuddelballer-Image raus und machen seitdem eine ganz fantastische Lobbyarbeit in Berlin mit, was weiß ich, über 15 wahrscheinlich sehr gut bezahlten Lobbyistinnen und ja, haben es geschafft, wirklich auch in die Feuilletons und sonst wo hinzukommen, also Fördermittel zu bekommen. Ich meine, sie kriegen gerade 85 Millionen Euro an Fördermitteln, also vom Bund jährlich. Also das ist, die wissen, wie es geht.
Ja.
Die Spieleverlage, sag jetzt mal, sie wachen gerade langsam auf. Also wir reden schon seit sehr, sehr langer Zeit darüber, dass sie sich einfach auch mal kümmern sollten, in diesen Cluster Kultur- und Kreativwirtschaft hineinzukommen, um auch da stärker wahrgenommen zu werden. Da sind sie jetzt endlich dran. Aber ja, es ist das Bewusstsein, sich stärker auch auf der kulturellen Ebene für das Kulturgutspiel einzusetzen, ist dort noch ein bisschen unterbelichtet. Mhm. Hat sicherlich auch mit der Struktur zu tun. Da sind sie, sind ja einfach als Teil vom DVSI, also Deutschen Verband der Spielwarenindustrie, da auch mit vielen anderen in einem Boot, die das, denen das wahrscheinlich ziemlich irgendwo sonst wo vorbeigeht. Hm. Ja, nicht so einfach.
Ja.
Also, aber es fehlt sicherlich einfach auch da, einfach das Bewusstsein, hey, wir könnten eigentlich, wir müssten viel mehr tun, um auch stärker wahrgenommen zu werden. Denn das, was eigentlich das Potenzial, was in auch gerade in analogen Spielen drinsteckt, wird in dieser Gesellschaft doch zu wenig ausgenutzt. Sei es in den Schulen, sei es zum Thema Integration und gesellschaftlicher Zusammenhang insgesamt und. Also das ist, hier gibt's großes Potenzial.
Jetzt ist der Koalitionsvertrag ja quasi fast vorbei. Also wir nehmen jetzt ein paar Tage nach der Vertrauensfrage auf. Die Ampel ist offiziell nun auch zu Ende, aber noch ist die Regierung ja irgendwie da. Im Koalitionsvertrag stand ja was zu spielen. Was stand da genau drin? Und dann die Folgefrage, wie siehst du denn dieses Thema jetzt in einer zukünftigen Kanzlerschaft unter wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich der CDU, wer auch immer der Koalitionspartner ist, macht ihr euch ja sicherlich auch schon Gedanken, welche Koalition in Zukunft dann wie auf Spiele blickt und was dann damit passiert.
Ja, also im Koalitionsvertrag stand es relativ, ja, ich sage jetzt mal salopp, wischiwaschi, Spiele können in den Sammlungskatalog der Nationalbibliothek aufgenommen werden. Mhm.
Können.
Können, ja. dahinter stand natürlich auch eine andere Intention und diese Intention ist ja dann auch in einem jetzt Antragsentwurf dann auch formuliert worden. Aber es hat halt einfach viel zu lange gedauert und ist dann eben am Schluss eben dann noch ja durch dieses in die Schublade stecken, genannt interner Abstimmungsbedarf bei BKM, einfach auch nicht mehr ins Parlament zurückgekommen. Hm. Klar machen wir uns Gedanken. Also im Moment ist es so, wir starten wieder quasi bei Null. Mhm. Also was den parlamentarischen Prozess angeht. Natürlich sind jetzt eine Reihe von Vorarbeiten und so sind natürlich jetzt schon mal geschehen. Also ganz bei Null ist es nicht. Wir haben bei SPD und Grünen, sage ich mal, da muss man sehen, einfach auch, ob es wird ziemliche Umschichtungen geben, einfach durch sehr viel Wechsel im Parlament, gerade auch im Ausschuss für Kultur und Medien. Wir werden es also mit einer ganzen Reihe von neuen Ansprechpartnern zu tun haben. Ich hoffe, dass SPD bleibt. Bei den Grünen wird sicherlich jemand anders, weil da der Erhard Gründel nicht mehr antritt, der bisherige Kulturverantwortliche bei den Grünen. Und bei der CDU haben wir von früher her eigentlich einen guten Kontakt. Das müssen wir jetzt halt noch ein bisschen breiter ausbauen. Ja, und FDP muss man sehen. Also ich meine, ob sie wieder reinkommen. Das, was sie für uns getan haben, kann man auf jeden Fall sagen, war fantastisch. Also sie dermaßen also engagiert uns da betreut. Also das da kann man der FDP in dem Punkt nichts nachsagen.
Was auffällt, finde ich, bei all den Aktivitäten, die du beschrieben hast, wir haben jetzt als Player schon genannt den sozusagen Branchenverband Spieleverlage e.V., die SATZ als Vertretung der Spieleautoren. Dann gab es kürzlich Anfang November, einen Tag bevor die Ampel zerbrach, am 5. November einen parlamentarischen Spieleabend, initiiert vom Verein, /Jury-Spiel des Jahres. Ich meine, ihr vertretet alle unterschiedliche Interessen, aber wenn es darum geht, im politischen Berlin aufzutreten, macht es den Eindruck, als wenn ihr es nicht schafft, irgendwie mal zusammen aufzutreten als Einheit. Warum gelingt das nicht?
Also, es schwer zu sagen. Also, ich meine, sowas vom parlamentarischen Abend schlagen wir auch den Spieleverlagen schon seit langem vor. Das wird als nicht zielführend betrachtet aus anderen Erfahrungen, aus irgendwelchen Handelsverbänden, die sowas veranstalten. Ich kann nur sagen, die parlamentarische Abende, die ich bisher alle mitgemacht habe, also die meisten waren jetzt also von der Initiative Urheberrechte, wo wir auch mitarbeiten, die waren durchaus, sag mal, hochkarätig besucht und haben immer zu einem sehr fruchtbaren Austausch geführt. der parlamentarische Spieleabend jetzt von der Jury war nicht schlecht besucht, stand sicherlich natürlich auch schon unter dem Vorzeichen des Ampelcrashes. Auch da konnte man eine ganze Reihe gute Gespräche führen und so. Es hat vor allen Dingen einfach auch nochmal die Sichtbarkeit und der Spiele praktisch dann auch im Parlament einfach auch nochmal so ein bisschen mit dazu geführt. Hey, die gibt's auch, nicht nur die digitalen. Es gibt seit 2 Jahren gibt es eine Art, von Zusammenarbeit von Spieleverlage e.V., Spieleautorenzunft und auch Jury Spiel des Jahres, wo wir zumindest zusammensitzen und versuchen, wie können wir das Kulturgutspiel oder die analoge Spielkultur, wie man es nennen will, also einfach voranbringen. Ja, dazu gehört aber auch zum Beispiel eben gerade diese Frage auch, also Kreativ und oder Kultur und Kreativwirtschaft heißt es. Da fehlen halt einfach auch noch vor allen Dingen Wirtschaftsdaten. Alles andere haben wir eigentlich schon in einigen Papieren zusammengefasst. Aber da ist, wenn man so als Wirtschaftsgruppe wahrgenommen werden will, muss man sich natürlich auch mal irgendwo wissen, wer man ist und darstellen können. Ein bisschen umfassender. Also auch das kann man sagen, macht die Bundesverband Game fantastisch. Diese Selbstdarstellung, das fehlt noch ein bisschen bei uns. Und wie gesagt, es ist überall. Es fehlt manchmal einfach, also ich glaube, in der Jury Spiel des Jahres sind wir ziemlich einer Meinung. Auch Frage, natürlich da halt auch die Forderung, die Sie ja da auch nochmal beim Spiel, diesem parlamentarischen Spieleabend erhoben haben, Spiele auch in den Kulturpass mit aufzunehmen, haben wir auch schon mal gefordert. Hinterher ist mir eingefallen, das hätte man vielleicht noch so als zumindest PS da in dem offenen Brief an die Claudia Roth schreiben können, aber das war halt irgendwie auch so noch so ein Schnellschuss. Hinterher ist man immer schlau, was man noch alles schreiben könnte. Manchmal ist zu viel auch nicht unbedingt das Beste. Aber egal, also da sind wir durchaus ja im Prinzip, arbeiten wir schon irgendwo ein bisschen zusammen, aber es könnte wesentlich intensiver und zielgerichteter sein. Da gebe ich dir recht.
SAZ steht ja für Spieleautorenzunft. Ihr kämpft ja auch für mehr Transparenz bei den Lizenzhonoraren, was AutorInnen dann bekommen von den Verlagen. Wie ist denn da so die aktuelle Situation deiner Meinung nach oder eurer Meinung nach? Sind AutorInnen fair bezahlt? Ist das alles auf dem richtigen Weg oder ist da noch viel Arbeit für die SAZ?
Ich sehe da noch viel Arbeit. Also es gibt ja einige Spieleverlage, die durchaus das auch in ihren Verträgen ordentlich geregelt haben. Es gibt einige, die sich dann zu Unrecht eigentlich angegriffen fühlen, obwohl sie es richtig machen, aber es, ich sage jetzt mal, dämlich formulieren in ihren Verträgen. Und andere, die sich natürlich einfach mit Händen und Füßen wehren und versuchen, alles, was sie da so an Kosten haben, mit reinzurechnen und dadurch also die Honorare der Autorin zu kürzen. Also das Problem sind diese ganzen Werbe- und Nebenkosten, die da im Vertrieb entstehen. Und das sind Verlagsaufgaben. Da käme in einem Buchverlag kein Mensch auf die Idee, also irgendwelche solche Kosten abzuziehen. Mhm. Abgesehen halt, dass da natürlich nochmal eine andere auch Berechnungsgrundlage ist, eben zumindest häufig, also auch gerade bei der Belletristik, also durch den gebundenen Ladenpreis. Den haben wir nicht. Wir wären schon froh, wenn der fakturierte Preis an den Handel, wenn das die Grundlage wäre, also natürlich ohne Mehrwertsteuer, und nicht dann noch irgendwelche Boni und WKZs, also Werbekostenzuschüsse und was es da so alles gibt, dann im Nachhinein noch irgendwo rausgerechnet werden. Mhm. Weil die haben mit dem Spiel überhaupt nichts zu tun. Ich sage jetzt mal, ich nehme jetzt ein Beispiel einfach mal, Ravensburger, die also Marktführer sind bei Puzzles. Und wenn ein Händler durch seinen Gesamtumsatz Boni verknüpft ist, dann in irgendwelche Boni-Grenzen erreicht, aber vielleicht zu 60% oder 70% mit einem Puzzle-Umsatz. Das wird aber dann dem Spieleautor oder Spieleautorin abgezogen. Und das kann es nicht sein. Also ein Verlag, wir gehen ja deswegen auch zu einem Verlag, gerade damit, also den Vertrieb machen. Ja, das ist ja, also dann kann man es auch selber machen. Hm. Wir sind sehr geschimpft worden, weil wir da zuerst in diesem Papier, was wir da veröffentlicht haben, nicht auch noch die Redaktion noch genannt haben. Ist richtig, war vielleicht, hätte man vielleicht auch noch reinschreiben können, haben wir dann auch reingeschrieben, aber es hatte eigentlich in dem Zusammenhang, war es nicht relevant, sondern es ging hier einfach ja um diese Vertriebskosten. Und nicht um die redaktionelle Arbeit, die natürlich auch wichtig ist und toll ist und wo sich die Redakteure da ja auch sehr einsetzen. Das ist alles, stand überhaupt nicht zur Debatte. Aber es hat bei den Redakteuren also zu einem großen Aufschrei geführt. Ja, man muss sich auch immer fragen manchmal, warum bin ich da betroffen, wenn ich eigentlich gar nicht betroffen bin in dem Zusammenhang. Aber gut.
Okay. Wäre das auch was du dir vorstellen könntest, dann quasi da wirklich dann in die Politik zu gehen, um da direkter noch für Spiele zu kämpfen? Wäre das potenziell denkbar?
Wenn du mich das vor 10, 20 Jahren gefragt hättest, hätte ich ja gesagt. Ich weiß, also jetzt mit 75 da nochmal anzufangen, nee. Also,
ach, schau in die USA, da werden Leute noch Präsidenten. In dem
Alter. Nächstes Mal, wenn ich da bin, werde ich auch mal am Gitter vom Bundeskanzleramt rütteln und sagen, ich will hier rein.
Ja, vielen Dank, Christian, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über, ich sag mal, die politische Arbeit, die Lobbyarbeit, die im Bereich Spiel existiert, seitens der SAZ aufzuklären und einen Einblick zu gewähren, was ihr da eigentlich macht und wo ihr kämpft und wo ihr vielleicht anstatt in der Branche vom Einzelkämpfertum nochmal überlegen solltet, ob ihr nicht wirklich vermehrt, zumindest in Berlin, einheitlich auftreten könntet. Aber ich weiß, es ist ein großes Thema, da haben wir auch an vielen Stellen schon mit anderen drüber gesprochen. Gab es auch ein großes Interview in der Spielbox vor 3 Jahren, unter anderem mit Harald Schapers von der Jury und Hermann Hutter als Vorsitzender von Spieleverlage e.V. Wie auch immer, wir bleiben am Ball, schauen, wie sich das entwickelt und dann bleibt uns nur, dir noch einen schönen Tag zu wünschen. Bis bald, bye-bye.
Bye-bye.
Tschüss. Vielen lieben Dank an Christian für seine Zeit und die spannenden Einblicke, auch mal aus einer ganz anderen Perspektive als aus reiner Autorensicht. Und ich finde das Thema wichtig. Lobby klingt ja immer so negativ, aber ich glaube, man hat hier auch gut rausgehört, dass es einfach auch eine wichtige Arbeit ist für Branchen, da politisch aktiv zu sein und ja, präsent zu sein und das Thema zu platzieren.
And now to something completely different. Würde ich mal sagen.
Yes, wir reden natürlich auch über Spiele und unser zweiter Gast, Tomasz Olek, hat 3 Spiele dieses Jahr auf der Messe rausgebracht. Warum und wieso und warum die alle gleichzeitig rauskommen, das hört ihr gleich im Gespräch mit ihm. Einleitend haben wir gedacht, können wir doch aber ein bisschen über seine Spiele reden, dass das auch in Kontext gerückt wird. Über eins haben wir schon sehr ausführlich gesprochen, nämlich SETI. Auch SETI genannt, Search for Extraterrestrial Intelligence, heißt dieses Raumfahrtprogramm oder beziehungsweise das ist ja ein Programm der Erde, um nach außerirdischen Signalen zu suchen. Das hatten wir, glaube ich, in der letzten oder in der vorletzten Folge ausführlich gelobt und gespielt. Ich mag es immer noch sehr, sehr gerne und ist eins meiner meistgespielten Spiele dieses Jahr.
Definitiv eine absolute Empfehlung. Das, also wer abendfüllendes Programm, muss man dazu sagen. Das wird sich nicht vermeiden lassen, aber wer da auf sehr komplexe Zusammenhänge und sehr schönes Spieldesign steht, dem sei das unbedingt ans Herz gelegt. Ein richtig gutes Spiel. Ich habe ja schon mich festgelegt, Deutscher Spielepreis 2025.
Ist sehr hoch im Kurs, würde ich auch sagen. Definitiv. Ja. Definitiv im oberen Endspektrum. Also auf jeden Fall ein Expertenspiel. Kann man vielleicht auch mit gehobenen Kennern spielen, weil es eben sehr thematisch erklärbar ist, was man da alles macht und tut. Ist zumindest meine Erfahrung, dass man es auch mit Leuten spielen kann, die sonst nur Kennerspiele spielen, weil es einfach das Thema so schön abholt. So ein bisschen vergleichbar wie Arche Nova, wo man, glaube ich, auch die schwere Hürde durch das tolle Thema irgendwie an die Leute ranbringen kann. Und Thema ist ein gutes Stichwort, denn das hat er uns auch im Interview erzählt. Beide Spiele, die er auch noch rausgebracht hat dieses Jahr, sind persönliche Lieblingsthemen von ihm. Das eine ist quasi eine Zeitreise zurück, über das reden wir zuerst, Galileo Galilei. Quasi die Vorstufe zu SETI, das Prequel sozusagen, könnte man fast schon sagen, weil es geht natürlich auch um die Entdeckung der Sterne und natürlich besser gesagt wie bei SETI um die Beobachtung der Sterne, der Planeten, Umkreisbahnen und so weiter und so fort, aber zu einer deutlich schwierigeren Zeit. Bei SETI haben wir das Problem, dass die NASA und Weltraumprogramme schwer zu finanzieren sind und deswegen vielleicht die Forschung ein bisschen ins Stocken gerät. Bei Galileo Galilei in diesem Zeitalter hatten die Leute tatsächlich das Problem, dass sie Angst haben mussten, als ja Hexer und Hexe verbrannt zu werden oder dass die Inquisition vor der Tür steht, weil sie da mit dem Teufel im Bunde sind. Und das wird tatsächlich auch in diesem Spiel sehr schön thematisch aufgegriffen, dass man einerseits sich eben total für dieses Thema interessiert und seine Forschungen betreibt, aber gleichzeitig eben auch mit der Kirche zu tun hat. Und er hat uns ja auch erzählt, dass dieses Thema ihm wirklich sehr am Herzen liegt und das merkt man auch.
Definitiv. Ja, wir sind im 16. Jahrhundert. Und es geht los, die Sterne zu entdecken. Und mechanische Clou des Spiels ist sicherlich das Teleskop auf unserem Spielerboard. Denn mit dem machen wir die Aktionsauswahl und legen fest, was wir machen wollen. Wir beobachten halt Sternbilder, die in Form von Karten aus liegen. Dafür brauchen wir dann gewisse Würfelkombinationen mit bestimmten Werten, die wir vorher gesammelt haben. Sogenannte Lichtwürfel, die sozusagen das Lichtspektrum dastehen, denen es uns damals überhaupt erst möglich war, etwas zu erkennen. Wir halten Vorlesungen an verschiedenen Universitäten. Wir schreiben Bücher und forschen in Bibliotheken. Dabei also sehr vielschichtige Möglichkeiten, was wir machen können, ohne dass es überkompliziert ist, finde ich.
Ja, ist also im Vergleich zu SETI auf jeden Fall im Kennerbereich angesiedelt, sehr eindeutig sogar. Also
ja, es nimmt einen auch ganz klar, ganz stark an die Hand, dass man Aktionen immer nur in gewisser Reihenfolge machen kann. Allerdings, die Aktionen wechseln sich so ein bisschen ab. Es gibt noch immer so ein paar Nebenaktionen wie Lichtwürfel aufwerten oder hier mal ein bisschen in einem Buch schmökern und dafür einen Bonus kriegen oder eine Universität lehren und einen Bonus kriegen. Und diese Nebenaktionen, die Plättchen, die die festlegen, werden permanent rotiert sozusagen im Spiel. Und so, dass man immer andere Aktionskombinationen vor sich liegen hat, aus denen man auswählen kann, ist an dieser Stelle schon mal variabel. Und ja, und vor allen Dingen sehr belohnend, ne? Egal, was du machst, du kriegst eigentlich immer eine Belohnung. Wobei es zwei Belohnungen gibt, die immer so ein bisschen schwierig sind, nämlich die mit den roten Kapuzen. Das sind nämlich die Inquisitoren. Und wenn da ein weißes Plus nebensteht, heißt es, du kriegst einen neuen Inquisitor, den du dann erstmal in deinen Keller stellst, in den Verhörkeller sozusagen, damit keiner mitkriegt, was die da treiben. Und ab und zu gibt es diese rote Kapuze mit einem grünen Pfeil. Das heißt, dann musst du sie bewegen. Dann wird es auch kritisch, denn du hast vier Kellerräume, durch die du sie bewegen kannst, diese Inquisitoren. Und immer wenn du mindestens einen bewegt hast, kommt es am Ende der Runde deines Zuges eine Befragung durch die Inquisitoren.
Oh ja. Und wir kennen das alle von Monty Python.
Nobody expects the Spanish Inquisition.
Und das ist tut ordentlich weh. Also ich habe auch schon mal eine Partie versucht, sie einfach gar nicht zu bewegen und habe dann irgendwie 18 von diesen Inquisitoren in meinem Keller gestapelt. Ich weiß nicht, was die da für eine Party veranstaltet haben. Aber es ist gar nicht so einfach, die unter Kontrolle zu kriegen. Also wenn man beim restlichen Spiel denkt, ach ja, ein sehr gefälliger Euro, ein bisschen Action-Selection, lustig Würfel miteinander kombinieren, dann kommt die Schärfe wirklich durch diese Inquisition dazu, weil die unter Kontrolle zu kriegen, natürlich ist es bei dem Spiel so, dass bestimmte leckere Aktionen, die einem besonders viel bringen, auch gleichzeitig meistens irgendwie Inquisitoren in dein Haus locken, weil du halt thematisch gesehen natürlich irgendwie Aufsehen erregt hast durch diese Erkundung oder was auch immer. Finde ich thematisch schön gemacht. Ich habe thematisch allerdings nicht so ganz verstanden, warum die sich alle in meinem Keller rumtreiben. Habe ich die gefangen genommen? oder ist das...
Das ist, glaube ich, der Folterkeller der Inquisition.
Ja, aber da bin ja nicht ich drin, sondern die Inquisitoren sind...
Ja, die sind da und dann wirst du einbestellt und muss da hinkommen.
Aber das ist ja mein Keller. Du hast ja einen anderen Inquisitionskeller. Also wenn es auf dem Tableau wäre, also ich habe bei jeder Partie bisher überlegt, wie lässt sich das thematisch erklären? Ich krieg's beim Erklären nicht hin, den Leuten beizubringen, warum die Inquisitoren bei mir im Keller und dann auch noch vor so einer Feuerwand stehen. Also die Gefährlichkeit der Befragung wird auch noch durch so wie so ein Höllentor irgendwie abgebildet.
Ja, dir droht ja das ewige Fegefeuer mit deinen heretischen Lehren, wenn du von denen nicht abrückst.
Aber stell dir mal vor, du bist ein Inquisitor und du besuchst Galileo Galilei zu Hause und dann ist da ein brennender Höllenkeller. Natürlich denkst du dann, der ist mit dem Teufel verbunden. Kein Wunder, werde ich als Ketzer verschrien. Also, was ich sagen will, ich hätte es vielleicht thematisch interessanter oder passender gefunden, wenn da eine Gefährlichkeitsstufe der Inquisition, wie verdächtig bin ich, wäre mir thematisch näher gekommen, als da wirklich die Kapuzenmänner in meinem Keller zu stapeln. Da
also, dass wir quasi eine Spielfigur haben, die auf dem Zentralboard auf so einer Leiste hin und her bewirkt wird, ja, je nachdem.
Genau.
Einfach, dass man das dann sieht. Es gibt ja auch so eine Leiste dann noch, wo
der Ruf, der eigene.
Ja, genau. Der eigene Ruf gerade steht, sie bei mir immer stark nach links in den Negativbereich für das Spielende tendiert, aber man kann ganz weit nach rechts kommen. Ich habe ehrlich gesagt aber auch noch nicht rausgefunden, wie ich das hinkriegen soll, weil diese Aktion, dass ich die Inquisitoren gut in meinem Keller bewege, um dann meinen Ruf wieder herzustellen, beziehungsweise über jeden Zweifel erhaben zu sein und am Spielende noch ordentlich Siegpunkte für zu kriegen, das ist bis jetzt immer eher gescheitert bei mir.
Zum Scheitern verurteilt,
ja.
Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber das macht das Spiel tatsächlich interessant und hebt es so ein bisschen ab von üblichen Euros, weil im Gegensatz zu SETI, finde ich, ist es schon ein bisschen weniger innovativ, ein bisschen weniger begeisternd. Es ist trotzdem ein gutes Spiel, finde ich. Es greift das Thema schön auf, aber es ist schon auch sehr mechanisch. Also, wenn man so sagt, also so klassische Action-Selection-Euro-Games bin ich irgendwie über, weiß ich nicht, ob man mit dem Spiel jetzt so ganz so glücklich wird. Da finde ich SETI deutlich frischer, deutlich thematischer auch noch am eigentlichen Erkundungs- und Weltraumthema dran. Bei Galileo Galileo, ja, man hat dieses Teleskop, aber es ist schon ein sehr mechanisches Spiel, was man, wie gesagt, je nach Spielertyp entweder gut findet oder eben nicht, aber es ist schon nochmal nicht ganz so der ganz so große Wurf wie bei SETI, würde ich sagen.
Nee, das stimmt. Aber ich glaube, bei SETI haben wir es auch schon mit einem Ausnahmespiel zu tun. Das muss man sagen. Also das ist ähnlich wie Arche Nova als Erstding von Matthias Wigge. Das legst du nicht in Serie vor, solche Spiele.
Absolut nicht. Was mir auch gut gefällt, dass Galileo Galileo unterschiedliche Charaktere hat. Das heißt, man kann in der Standardversion sind die quasi nur ein optisches Deko. Und wenn man sie umdreht, haben die nochmal so Spezialeigenschaften. Also ein Plättchen davon hat dann ein besonderes Teleskop oder kann besser mit den Inquisitoren umgehen, kann die Würfel manipulieren. Solche Geschichten kommen dann noch dazu. Also der Wiederspielwert, was in diesem Karton drinsteckt, ist auf jeden Fall gegeben. Auch ein bisschen die Dynamik, dass die Universitäten jedes Mal unterschiedlich Punkte geben, dass man da auch auf unterschiedliche Dinge spielen kann und sich nicht so auf eine feste Strategie festfahren kann. Gefällt mir sehr gut.
Ja, ist ein schönes Eurogame, muss ich sagen. Hat mir auch bis jetzt großen Spaß gemacht. Also ein auf jeden Fall ordentliches bis gutes Spiel, Nummer 2 von Thomas Scholleck. Im Original beim tschechischen Verlag Pink Troubadour erschienen und auch dessen Erstlingswerk, muss man dazu sagen. Und auf Deutsch hat es Rusted Games gemacht und die Lokalisierung für uns in die Läden gebracht. Und dann gab es ja noch ein drittes Spiel in Essen, das auch in Essen ausverkauft war, das auf Deutsch noch kommen wird im Frühjahr bei Huch.
Hutter Huch, genau.
Wann genau können wir allerdings noch nicht sagen, aber ich nehme mal an, dass es noch März da sein wird, weil es gab schon von Albi eine deutsche Version mit deutscher Regel, die von der Struktur noch ein bisschen ausbaufähig sein könnte, wie ich finde, aber das Spiel ist dadurch nicht unspielbar, ganz im Gegenteil. Tea Garden heißt das Spiel und ich habe mir schon in Essen ein Exemplar mitnehmen können und ist auch jetzt schon öfter gespielt und von einer Gewichtung her sehe ich es eher bei Galileo Galilei. Thematisch wird uns Thomas gleich im Interview noch ein bisschen was dazu erklären und diesmal geht's halt darum, dass wir Tee anbauen in China und der Tee ist dann auch unsere Währung, mit der wir verschiedene Sachen machen können. Das Interessante dabei ist, es gibt einmal den frischen Tee, dann sind die Teeblätter grün und es gibt den fermentierten Tee, dann sind die Teeblätter braun. Und diese beiden Währungen, mit denen kann man oft relativ gemischt bezahlen, aber am Ende einer Runde altert der Tee. Und der grüne Tee, wenn der altert, der gewinnt dadurch nicht, sondern der verliert an Wert. Wir haben da so verschiedene Körbel mit den Wertigkeiten. Der wandert dann auf links und ist dann für die kommende Runde weniger wert, was bei vielen Aktionen egal ist, weil da muss man einfach Hauptsache grünen Tee bezahlen und kann sie dann machen. Aber manchmal wird auch eine gewisse Wertigkeit verlangt. während der fermentierte Tee durch das Altern gewinnt und der wird dann wertvoller am Ende der Runde. Das ist schon mal ein interessanter Mechanismus, der da ist. Und ansonsten erkennen wir so eine Handschrift bei den typischen Thomas Scholeck Eurogames anscheinend. Unfassbar viele Möglichkeiten. Und bei fast allen Aktionen, die du machst, gibt es dann auch wieder eine Belohnung. Also du hast so Aktionskarten, die Stärkewerte haben. Und je nachdem, wie stark dieser Wert ist, den du ausspielst, desto mehr kannst du halt machen oder desto stärker ist deine Aktion. Nehmen wir mal zum Beispiel den Handel. Da kommen Karawanen vorbei, die wollen A, eine gewisse Menge an Teeblättern. Je mehr du denen geben kannst, da hast du immer zwei Optionen, desto größer ist halt die Belohnung, die du im Gegenzug erhältst. Je stärker die Aktionskarten sind, die du ausgespielt hast, entscheidet halt auch darüber, wie stark die Belohnung ist oder wie groß die Belohnung ist. Dann gibt es noch Symbole auf diesen Karten, die du ausspielst und die Karten legst du immer so gefächert übereinander, dass du die Stärkewerte siehst. Aber die Karte, die oben liegt, wenn da noch ein Nebenaktionssymbol zu sehen ist, darfst du noch eine Nebenaktion machen. Und diese Nebenaktion ist zum Beispiel, da gibt es noch einen zentralen Fluss, über den du fahren kannst. Und natürlich gibt es auf jedes Feld, das du gehst, mit deinem Boot eine Belohnung. Oder es gibt eine T-Akademie oder Universität oder wie Franzosen sagen würden, eine Université, da gehst du mit deinem Männchen voran und kriegst natürlich jedes Mal wieder eine Belohnung und dann kannst du noch wieder freie Aktionen machen, wenn du gewisse Chips, Kaiserchips gesammelt hast zum Beispiel, um auf der Kaiserleiste voranzugehen und man ahnt es schon, mit jedem Schritt auf dieser Kaiserleiste gibt es dann wieder Belohnungen. Unter anderem auch Kaiserkarten, also besonders starke Aktionskarten in der Regel, von denen man bis zu 3 im Spiel sammeln kann. Da wollte ich noch eben kurz drauf eingehen, weil dieser Aktionskartenmechanismus ist nicht nur deswegen interessant, weil ich im Laufe des Spiels immer mehr vor dem Dilemma stehe, welche Aktionskarte soll denn bei mir in der Aussage oben liegen, sprich welche Nebenaktionen will ich denn noch mitnehmen in meinem Zug, sondern auch wir spielen 5 Runden und in jeder dieser 5 Runden ziehen wir eigentlich nur 4 Handkarten von unserem Nachziehstapel, mit denen wir dann diese Runde, die aus bis zu 4 Aktionen bestehen kann, bestreiten müssen. Das ist natürlich total wenig, wenn man 4 Aktionen mit 4 Karten spielen will. Aber man kann nicht nur Kaiserkarten im Zug erwerben und kriegt sie dann sofort auf die Hand, sondern sich auch neue Aktionskarten kaufen über eine reguläre Aktion, kriegt die dann immer halt sofort auf die Hand. Nicht so, wie man es bei älteren Deckbuilding-Spielen kriegt, dass sie erstmal in den Ablagestapel wandern und dann später irgendwann eingemischt wieder auf die Hand kommen. Beziehungsweise, wie man es jetzt etwas moderner schon häufiger kennt, dass sie auf den Nachziehstapel gelegt werden und man sie dann sicher im nächsten Zug hat. Nein, man kriegt sie in diesem Fall sofort auf die Hand und kann seine Hand damit vergrößern, ist dann in der Runde selbst noch aktionsvariabler, wenn man sich neue Karten kauft. Auch das ist alles fein verzahnt ausgedacht. Ich finde das sehr, sehr schön. Es ist optisch sehr bunt. Bereitet mir auch große Freude. Ich sehe es, ist natürlich, kommt auch an das Ausnahmespiel Seti nicht ran. Ich würde es auch noch ein bisschen unter Galileo Galilei einordnen, was die Komplexität angeht, auch wenn es sehr miteinander verwoben ist, aber es ist auch alles sehr eingängig und thematisch durchaus nachzuvollziehen und ein sehr schönes Spiel. Und ich würde es sehr empfehlen, wenn es dann auf Deutsch da ist, wenn ihr noch nicht an die Albi-Version rangekommen seid, weil Albi vielleicht auch einer der tschechischen Verlage ist, die man nicht per se sofort ansteuert, wenn man in Essen ist, obwohl sie ja mit Karak auch schon ein bisschen Aufmerksamkeit erregt hat, nachdem Kosmos Karak 1 damals auf Deutsch gebracht hatte. Schaut euch die Hochversion gerne an, wenn ihr auf mittelkomplexe Eurogames mit schönem Thema steht, dann ist das meiner Meinung nach auf jeden Fall auch ein Spiel, an dem man nicht vorbeigehen sollte.
Bin sehr gespannt drauf, freue mich sehr drauf, vor allem nach diesen ersten beiden guten Erfahrungen mit seinen ersten beiden Spielen, jetzt auch sein drittes Debütspiel, lässt sich ja nicht so ganz nachvollziehen von als Außenstehender, welches jetzt das erste Spiel von ihm ist. Im Interview hört ihr da ein bisschen mehr zu über die Entwicklungszeiträume, aber bin ich sehr gespannt drauf, vor allem auch, was da jetzt noch so passiert. Also Thomas hat uns ja verraten, dass er das jetzt hauptberuflich macht und wenn er jetzt schon im ersten Debütjahr 3 solche Spiele rauslegt, ich glaube, wir werden noch viel von ihm hören.
Das glaube ich auch. apropos viel von ihm hören.
Gut, du hast es verstanden. Mal hören. Guck mal, so eingespielt sind wir schon, dass du meine Steilvorlagen, meine Steilpässe in die Diagonale des Raumes auch noch verwandelst. Ich freue mich, das freut mich sehr.
Also viel Spaß mit Thomas Schalek.
An der Stelle sei kurz erwähnt, dass das natürlich nicht die deutsche Stimme von Tomasz ist, sondern ihr werdet es auch kurz hören. Wir haben das Interview auf Englisch mit ihm geführt und haben dann eine Dolmetscherspur drüber gelegt, sodass ihr zum besseren Verständnis dann das auch in Deutsch hört.
Ja, guten Tag, Tomasz. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, mit uns ein bisschen über deine drei Spiele zu reden. Wir haben sie ja eben schon vorgestellt. Seti bei Czech Games Edition, die deutsche Version bei Heidelberg Spiele. Tiergarten bei Albi kommt dann im Frühjahr bei Huch und Galileo Galilei bei Pink Troubadour auf Deutsch bei Frosted Games erschienen. Ich denke, die Begeisterung für deine Spiele oder für ein Spiel ist besonders groß in der Community. Das ist sozusagen der Elefant im Raum, nämlich Seti. Deswegen fangen wir vielleicht damit einfach an und vielleicht kannst du uns so ein bisschen mit auf die Reise nehmen, wie sich dieses Spiel entwickelt hat und was dabei alles passiert ist.
Yeah, it took for I think almost 6 years.
Ja, gern. Diese Reise hat 6 Jahre gedauert. 2018 habe ich angefangen, an Seti zu arbeiten. Es war das erste Mal, dass ich ein Spiel von dieser Größe und Komplexität entwickelt habe. Ich hatte vorher schon einige kleinere Spiele gemacht, auch ein Eurogame, das ich aber nie beendet habe. Auf die Idee für Seti bin ich gekommen, weil ich mich für Astronomie begeistere und das Seti-Programm schon lange verfolge. Ich beobachte eigentlich auch schon immer den Nachthimmel. Ich habe mehrere Teleskope zu Hause. 2018 habe ich überlegt, dass ich Spiele erfinden zu einem Vollzeitjob machen und gern ein großes Spiel entwickeln möchte. Das Thema war damals direkt klar, weil ich mich zu der Zeit sehr intensiv und tiefgehend mit Astronomie beschäftigt habe. Ich habe sogar Astronomiekurse besucht, durfte mit großen Teleskopen arbeiten. Es sollte also unbedingt ein Spiel mit Weltraumthema und der Suche nach außerirdischer Intelligenz sein.
The game about space, about searching for extraterrestrial intelligence.
Alles, was wir im Spiel tun, basiert also auf wissenschaftlichen Fakten, also bis auf vielleicht die außerirdischen Spezies, die wir finden, nehme ich mal an. Kannst du uns dazu ein bisschen was sagen?
Yeah. I want to believe.
I hope.
Ich hoffte, es wäre die Wahrheit, aber wir wissen es nicht. Bislang haben wir keine Hinweise auf außerirdische Intelligenz gefunden. Aber ja, alles in Seti basiert auf dem realen Seti-Programm. Die Projekte auf den Karten, die Flüge im All, die Suche nach Spuren, wirklich alles. So lange, bis wir außerirdisches Leben finden. Ich wollte den Spielern interessante Fakten über Astronomie und den Weltraum zeigen. Nachdem wir außerirdische Intelligenz gefunden haben, ist natürlich alles Fiktion. Die außerirdischen Spezies sind alle aus meiner Fantasie.
So, this is my imagination.
Gab es denn in der Entwicklung auch vielleicht sowas wie ein Heureka-Moment, an denen es dann noch so wichtige Weichenstellungen für das Spiel gab, oder war das von Anfang an so, wie wir es jetzt kennen?
I think it's almost like
das fertige Spiel ist tatsächlich sehr nah an dem Seti von vor 6 Jahren. Die zentralen Mechaniken sind schon immer da gewesen. Die Karten waren zum Beispiel von Anfang an im Spiel. Ich wollte nicht nur viele Karten haben, sondern sie sollten auch für ganz verschiedene Dinge eingesetzt werden können. Schon im ersten Prototyp konnte man die Karten für eine Hauptaktion, für Nebenaktionen und das Einkommen nutzen. Die Scannen-Aktion hat sich am stärksten verändert, und zwar nachdem ich anfing, zusammen mit CGE an dem Spiel zu arbeiten. Ursprünglich hatte ich 2 Boards im Spiel. Neben dem Sonnensystem, das von Anfang an so wie jetzt funktioniert hat, gab es zusätzlich einen Nachthimmel aus Hexagonen. Wir dachten aber, dass es besser ist, diese beiden Bereiche nicht zu trennen, sondern in einem Plan zusammenzufügen. Auch die Außerirdischen haben sich sehr stark geändert. Anfangs brachten sie nur Boni, aber viele Testspieler meinten, dass ihnen das zu wenig sei. So haben wir über die Spezies angefangen, neue Mechanismen in das Spiel einzubringen.
This mechanic to that when we find extraterrestrial life, it brings some new mechanic to the game.
Wie kam die Zusammenarbeit mit Czech Games, also mit CGE, zustande? Bist du auf sie zugekommen? Kanntet ihr euch schon? Haben sie dich vielleicht sogar entdeckt? Und wie viel spielt da die örtliche Nähe eine Rolle?
Yeah, we know each other.
Kennengelernt haben wir uns, meine ich, 2018. Ein Jahr später habe ich ihnen den Prototyp dann auch gezeigt. Sie mochten das Spiel direkt, aber sie meinten auch, dass es noch viel Arbeit ist, bis es veröffentlicht werden kann. Sie haben mir ein paar Ratschläge gegeben, woran ich noch feilen sollte. Das habe ich auch getan. Auch wenn ich von diesem Zeitpunkt an wegen anderer Aufgaben gar nicht so intensiv an dem Spiel weitergearbeitet habe. 2022 kam dann der Zeitpunkt, an dem ich dachte, ich muss jetzt unbedingt etwas veröffentlichen. Bis dahin hatte ich an sehr vielen verschiedenen Prototypen gearbeitet, ohne dass ich sie Verlagen gezeigt hatte. Ich habe CGE den Prototyp erneut vorgestellt und sie mochten ihn sofort. So begann unsere Zusammenarbeit.
They like it and we starting to collaborate and we sign the contract.
Bist du eigentlich hauptberuflich Spieleautor oder hast du eine andere Arbeit?
Yeah, I still had another work.
Ich hatte eine andere Arbeit, aber seit 2023 fokussiere ich mich darauf, Spieleautor zu sein. Ich habe mir gesagt, dass ich mich voll darauf konzentrieren muss, wenn ich erfolgreich sein will. Deswegen sind in diesem Jahr auch 3 meiner Spiele veröffentlicht worden. Weil ich es bewusst vorangetrieben habe und weil alle Verlage gesagt haben, dass sie das Spiel 2024 veröffentlichen. Einfach, weil es nochmal 2 Jahre Vorlauf benötigt.
That's why all 3 games was in 1 year.
Bist du zufrieden damit, dass alle 3 Titel parallel erschienen sind oder befürchtest du, dass sie sich vielleicht auch kannibalisieren konnten? Und war das vielleicht sogar geplant, dass alle diese Spiele gleichzeitig auf der Messe rausgekommen sind?
Nein,
aber es war ja auch von mir nicht geplant, dass alle gleichzeitig erscheinen. Ich habe, wie gesagt, in den vergangenen Jahren einige Prototypen entwickelt. Seti war 2018, Tea Garden begann während der Pandemie, also 2020. Galileo Galilei startete ich ungefähr 1,5 Jahre später.
And on Galileo I started 1 year later or 1.5 year later. We were afraid about Seti and Galileo.
Die Befürchtung war zuerst, dass sich Seti und Galileo gegenseitig Konkurrenz machen könnten. Aber die Spiele unterscheiden sich mechanisch doch sehr und beide haben einen deutlich unterschiedlichen Komplexitätsgrad. Und sie sind sehr unterschiedliche Epochen angesiedelt. Das eine im 16. Jahrhundert, das andere spielt heute. Von daher haben wir gesagt, dass beide nebeneinander funktionieren sollten.
Should work out with together in 1 year.
Essen war ja dein Debüt als Spieleautor und dann sind gleich 3 große Titel von dir erschienen. Wie fühltest du dich denn da eigentlich im Vorfeld der Messe? Warst du nervös oder war einfach die Freude dann das beherrschende Gefühl?
I think I was nervous before.
Ein halbes Jahr vor Essen war ich nervös, aber im Sommer war es nicht mehr so schlimm. Da hatte ich so viel Arbeit, dass gar keine Zeit war, nervös zu sein. Ich wusste ja auch, dass CGE das bestmögliche Marketing machen würde. Nervös war ich, als CGE bekannt gegeben hatte, dass Seti die Herbstneuheit sein wird. Wir haben es mit einem Video gemacht. Ich hatte noch nie zuvor ein Interview gegeben. Danach habe ich mich aber auf Essen gefreut.
Was looking forward to the Essen as much as I can.
Was hattest du von der Spielemesse Essen erwartet? Hast du erwartet, dass Seti ein großer Hit wird, dass es solche begeisterten Reaktionen auch sofort geben wird? Hast du damit gerechnet oder hat dich das komplett überrascht?
Yeah, I didn't expect it. Definitely.
Diese Reaktion auf das Spiel hatte ich definitiv nicht erwartet. Selbst als ich gesehen hatte, dass Seti auf der Hotness-Liste von Board Game Geek auf Platz 1 stand. Ich hatte auch nicht erwartet, dass Galileo dort auf Platz 10 und Tea Garden unter den ersten 20 landen würde. Vor Essen war ich mir nicht einmal sicher, ob nur ich Seti mag, weil es mein Baby ist und ich es bestimmt 400 Mal gespielt habe. Aber ich hatte keine Ahnung, wie es ankommen würde, ob die Leute es so sehr wie ich mögen würden. Jetzt weiß ich, dass sie es mögen. Es ist unglaublich. Auf der Messe musste ich hunderte Exemplare signieren.
Hundreds of people who would like to sign, copy and everyone said, we play this demo at Essen and it's incredibly good and they say, wow, it's crazy. I didn't expect it.
Dann lass uns einfach nochmal über Galileo Galilei reden. Wie bist du auf die Idee für dieses Spiel gekommen?
Ja, this is the same story.
Das ist im Grunde die gleiche Geschichte wie bei Seti. Da fällt mir ein, ich habe noch gar nichts über Carl Sagan gesagt, der sehr dazu beigetragen hat, Astronomie populär zu machen. Er war einer der Wegbereiter des SETI-Programms. Seine Aufsätze, Vorträge und Bücher haben mich inspiriert. Aber genauso mag ich auch den Beginn der Astronomie. Ich weiß selbst nicht wieso, aber ich verspürte Lust, noch ein Astronomiespiel zu machen. Und vor 2 Jahren hatte ich dann die Idee mit dem beweglichen Teleskop für die Aktionsauswahl. Zu dem Zeitpunkt wusste ich auch noch nicht, dass SETI veröffentlicht wird. Als ich mit Galileo anfing, machte ich auch schon bald einen Deal mit Pink Doubadour. Sie sagten, sie würden das Spiel veröffentlichen. Es war das erste Spiel des Verlags. Sie wollten gern ein großes Spiel veröffentlichen, aber es sollte nicht allzu komplex sein, weil ihnen dazu die Erfahrung fehlte. Von daher war Galileo perfekt für die Premiere.
With publishing, so Galileo was ideal game for the first title.
Ein spannender, aber anfangs nicht leicht zu handhabender Mechanismus. Wir haben es gerade selber auch beide gemerkt im Vorgespräch, dass wir damit sehr zu hadern haben. Sind die Inquisitoren, wie kamst du darauf, die einzubauen und wie ist diese Mechanik im Spiel angekommen?
Yeah, the Inquisitors was there from beginning
because die Inquisitoren waren von Anfang an Teil des Spiels. Immer wenn ich mit der Arbeit an einem neuen Spiel beginne, lese ich viele Bücher, schaue mir Dokumentationen und Filme an, weil ich so viel wie möglich über das Thema wissen möchte. Die ersten beiden Monate denke ich dann nur über das Spiel nach, nicht nur über einen Mechanismus, sondern wirklich über alles. Ich möchte so tief wie möglich in die Materie einbringen. Deswegen habe ich viele Bücher über Nikolaus Kopernikus, Johannes Kepler, Tycho Brahe gelesen und allein 4 Bücher über Galileo. Danach war mir klar, dass im Spiel Beobachten das Teleskop und die Charaktere eine wichtige Rolle spielen müssen. Und die Inquisition, denn in jedem Buch, das ich gelesen hatte, nahmen sie mehr Platz ein als die Astronomie. Also habe ich angefangen, an dieser Mechanik zu arbeiten. Im ersten Prototyp war sie auch noch ein wenig anders. Da waren die Inquisitorenkarten, die man hier rotiert hat, je öfter, desto weniger Gefahr ging von ihnen aus. Als dann die Zusammenarbeit mit Pink Troubadour begann, hatte der Illustrator Michal Peichel eine Idee. Auf den Spielerboards war noch Platz, den man für die Inquisition nutzen könnte. So wurde aus den Karten die kleinen roten Holzfiguren, die im Keller von links nach rechts ziehen. Inhaltlich hat sich dadurch aber nichts geändert. Und ja, du sollst sie fürchten, aber wenn du weißt, wie du mit ihnen umzugehen hast, sind sie auch hilfreich. Gerade wenn man Galileo zum ersten Mal spielt, will man die Inquisitoren vermeiden. Aber ein paar Partien später haben die Spieler 6 oder 8 Inquisitoren am Ende auf dem Feld ganz rechts stehen. Übrigens, wenn ich es spiele, habe ich auch mal 3 oder 4 Inquisitoren auf dem Feld ganz links.
Sometimes when I play, I have 3 or 4 Inquisitors in the leftmost basement space.
Dann lass uns zum Schluss noch gern über T-Garden sprechen und vor allen Dingen, wo ist denn da bitte die Astronomie? Hattest du überlegt, da eventuell noch so ein Element einzubauen, dass das so ein bisschen durchblättert? Zum Beispiel, dass man sich die Zukunft aus Teeblättern lesen lässt?
It should be astrology, but I'm not astrology.
Das wäre ja Astrologie. In Tea Garden gibt es keine Astronomie, weil ich dachte, dass 2 Spiele mit dem Thema erst einmal genug sind. Außerdem bin ich ein großer Freund chinesischen Tees. Ich trinke ihn seit 15 Jahren täglich. Deswegen wollte ich ein Spiel machen, um das Thema zu präsentieren. Ich habe selbst bereits eine Menge Spiele über Tee kennengelernt und ich wollte etwas ganz Neues, etwas anderes entwickeln. Sowieso möchte ich Spiele immer über Themen machen, die mir sehr am Herzen liegen, denn es ist einfacher, Mechanik und ein Thema zu verbinden. Andersherum würde ich nie ein Spiel über ein Thema machen, mit dem ich mich nicht auskenne. Also entwickle ich Spiele über Dinge, die ich mag. Astronomie, Tee oder Geschichte, zum Beispiel ägyptische Geschichte. Ich mag auch Videospiele und könnte mir sehr gut vorstellen, ein Videospiel in ein Brettspiel umzusetzen.
Videogame or some board games based on videogame.
Eine interessante Mechanik, finde ich, sind die Teeblätter als Währung. Also wie ich eben ja schon in der Vorstellung von Tigern erzählt habe, der frische grüne Tee verliert an Wert, während der braune fermentierte immer wertvoller wird. Wie bist du auf die Idee gekommen?
Yeah, this mechanic I have from beginning because it was.
Diese Mechanik hatte ich von Anfang an im Spiel. Ich habe genau darüber nachgedacht. Immer wenn ich mir einen Tee koche, schaue ich, wie alt ist der Tee. Brühe ich ihn grün auf, sollte er möglichst frisch sein, während der schwarze, der fermentierte Tee besser ist, wenn er älter ist. Ich habe das Spiel während Covid angefangen zu entwickeln. Ich saß zu Hause und wollte etwas tun, also begann ich, an Tigern zu arbeiten. Ich habe dann einen kompletten Monat jeden Tag von morgens bis abends an diesem Spiel gearbeitet. Ich habe es jeden Tag gespielt, Änderungen gemacht, es wieder getestet. Nach einem Monat gab es immer noch ein Problem und ich hatte keine Idee, wie ich das lösen könnte. Also habe ich den Prototyp beiseite gelegt. 2 Jahre lag er da. Dann kam mir endlich ein Einfall, wie ich das Problem lösen könnte. Danach habe ich den Prototyp finalisiert und ihm im Verlag gezeigt. Ich habe das Spiel damals Albi vorgestellt, weil Freunde von mir dort arbeiten und sie gern ein Spiel von mir veröffentlichen wollten.
Immediately, like in few weeks, we sign a contract. So, and they also said, okay, it will be it's 2024. And I said, of course.
Nach deinem fulminanten Start in diesem Jahr sind wir natürlich sehr gespannt, was als nächstes von dir kommt. Kannst du uns da schon ein bisschen Einblicke geben, was als nächstes kommt?
There is a lot of games I'm working right now. But
ich arbeite gerade an sehr vielen Spielen, aber viel mehr kann ich auch jetzt nicht dazu sagen. Es sind allerdings für viele Spiele schon Verträge für die nächsten 2 Jahre unterschrieben. 2025 werden mehr Spiele als dieses Jahr erscheinen und 2026 wird groß werden. Aber mehr darf ich wirklich nicht verraten. Was wann veröffentlicht wird, wollen die Verlage gern selbst bekannt geben. Aber eins kann ich vielleicht doch erzählen. Für das nächste Spiel von Pink Troubadour, Forestry von Michael Peichel, habe ich den Solo-Modus entwickelt.
In this game I have solo mode. I create a solo automa for this game.
Keep up the great work. We really do love Seti. It's a great game.
Absolutely, yeah.
And we will hear from you. See you next time in Essen, for sure.
Thank you so much.
Good luck.
Bye bye.
Bye.
Ja, Andreas, was heißt Danke auf Tschechisch?
Oh, da dobre Wetsche oder so, keine Ahnung.
Also vielen Dank, Tomasz. Ich glaube, das verstehst du auch so. Hat sehr viel Spaß gemacht, mit dir über dein Debüt zu reden oder mit ihm über das Debüt zu reden, über diesen ersten großen Wurf. Und wie gesagt, wir sind sehr gespannt, was da noch alles von ihm kommt. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß mit dieser Folge von Spielbox Podcast, Ausgabe Nummer 18. Das war das Jahr 2024. Wir hören uns natürlich auch in alter Frische im neuen Jahr wieder. Wie Andreas schon gesagt hat, falls ihr es noch im alten Jahr hört, kommt gut rein. Wenn nicht, seid gut reingekommen.
Jawohl.
Ich hoffe, ihr habt was Schönes gespielt oder ihr werdet noch was Schönes spielen über die Feiertage. Und wir freuen uns auf 2025 mit euch. Bleibt uns gewogen und treu. Bis bald.
Bis bald. Bye, bye. Heute in der Nightline bei SWR 1 und hier ist Chris Rea mit Driving Home for Christmas.